Herzlich willkommen zur 501. Folge des Sneakpods. Wir haben uns zurückgezogen auf ein kleines englisches Landgut und besprechen dort für euch den Film My Cousin Rachel. Mit mir hier meine Cousine Rachel. Das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Rose ist Stefan Giesbert.
Ja.
Moment, da stimmt was nicht. Also jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, ich meine, ich komme ja nicht zu jeder Folge, ja? Deswegen roter Teppich, Sekt, ich dachte, ja, was ist los? Wo ist die 500?
Ja. Die gab es ja letzte Woche, aber du warst
was? Wow, das habt ihr euch ganz schön was kosten lassen, mich auszuschließen. Ihr habt sogar eine Website, wo 499 draufsteht, nur damit ich denke, alles Wichtige passiert diese Woche.
Genau, nein. Wir haben unsere große Show mit Showtreppe und Bühne und allem drum und dran verschoben auf November, sag ich mal, oder drittes Quartal.
Weil Helene Fischer dann erst wieder Zeit hat.
Die möchte ich nicht. Also selbst wenn sie, ich glaube nicht, dass ich möchte, dass sie bei uns im Podcast auftaucht. Weiß nicht. Meinst du, die hat so viel schlaue Sachen zu sagen? Also nicht, dass wir immer schlaue Sachen zu sagen hätten, aber ist ja unsere Sendung.
Okay, also ohne Helene?
Ohne Helene, aber mit uns und vermutlich mit Drinks und euch, wenn ihr wollt.
Genau.
Also, liebe Hörer, euch meine ich, die ihr jetzt an den Empfangsgeräten sitzt.
Genau, aber es kann noch ein bisschen dauern. Ihr kennt das ja schon von der, was war das, 200?
200, ja. Nee, so lange warten wir nicht. Die 200 haben wir ja fast ein Jahr später gemacht. Nein, wir wollen es dieses Jahr noch machen. Wir sind da jetzt auch in Abstimmung mit den anderen beiden. Aber wie ihr hört, sind nicht immer alle da in der Sendung. Und deswegen müssen wir da jetzt mal einen guten Termin finden und dann kündigen wir den an, dann kündigen wir den auch auf Twitter und auf Facebook an, also folgt uns am besten da. Oder wenn ihr das jetzt gerade im Oktober hört, schreibt mal schnell eine Mail so, ich möchte auch kommen. Und dann freuen wir uns. Genau. Details, wie gesagt, kommen dann in eine der nächsten Sendungen.
Gibt's irgendwann.
Sobald wir da alle Termine, es ist nämlich nicht so einfach, so eine Gala zu planen.
Richtig, man muss irgendwie einen Ort finden, wo die Gören hinkommen.
Ja.
Und
möchtest du, dass Thomas Gottschalk die moderiert oder moderieren wir die selber?
Ich hasse Gottschalk. Florian Silbereisen, bitte, für mich.
Oh Gott. Na, wie heißt der hier, dein englischer Moderatorfreund? Mark Kermond.
Oh ja, bitte.
Können wir den nicht anschreiben, ob der für unsere 500 eine kurze Ansage macht?
Das wäre so schön. Aber der hat ja nur, weiß nicht, wie viele Zillionen Leute, die ihn hören. Der kriegt bestimmt nie solche Anfragen. Aber probieren können wir es. Ist alles in Arbeit.
Schreib ihm doch mal. Liebe Hörer, schreibt ihm auch mal.
Genau. Müllt bitte alle Mark
Claudia
mit Tweets zu und sagt ihm, er soll irgendwas für die Claudia einlesen.
Genau, für den Sneakpot und für die Claudia.
Richtig.
Kann ja Claudia, ach, ist ja auch egal. Ja.
Okay, wir arbeiten dann.
Das wurscht. Gut, also die 500 sind in Mache. Heute die 501 mit dem Film. Was denn?
Ich fürchte mich, weil im Chat Q geschrieben hat, Challenge accepted. Okay.
Ja.
Also.
Gut. Wo war ich gerade? Ach so, ja. Heute die 501 mit dem Film My Cousin Rachel. Worum ging's?
Ja, also ich war ja vor anderthalb Wochen zum ersten Mal in der Arthouse-Sneak des Harmonie-Kinos in Frankfurt. Eine sehr schöne Sache. Und da wurde der Film My Cousin Rachel gezeigt, der im September anläuft, basiert auf einem Roman von der britischen Autorin Daphne du Maurier, die man vielleicht auch von anderen Romanverfilmungen kennt, so etwa Rebecca, der Hitchcock-Film aus dem Jahr 1940, sowas, der damals einen Oscar gewonnen hat. Den ich auch sehr liebe übrigens, vielleicht sogar mein Lieblings-Hitchcock, na, Rear Window, ja, einer meiner Lieblings-Hitchcocks. My Cousin Rachel wurde schon mal verfilmt in 50er Jahren, kenne ich allerdings nicht. So, die Geschichte ist folgendes. Wir sind auf einem Landgut Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Der junge Ambrose ist bei seinem Cousin Philip aufgewachsen. Also er ist eine Waise und ist bei ihm aufgewachsen. Und die haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und irgendwann, aus gesundheitlichen Gründen, reist Ambrose nach Italien und bleibt dort längere Zeit. Und irgendwann fährt nach Italien und Ambrose, unsere Hauptfigur, der erfährt, dass sein Cousin dort die ihm unbekannte Cousine Rachel kennengelernt hat und sehr begeistert von ihr ist. Wenig später hat er die geheiratet. Und noch wenig später, all das passiert ganz am Anfang des Films, ist Philip plötzlich tot. Und dann gibt es also diese unbekannte Witwe, Cousin Rachel, und unsere männliche Hauptfigur Ambrose, der sich fragt, was jetzt werden wird, so ungefähr. Naja, und nicht sehr viel später taucht dann Rachel tatsächlich auch in England auf. Ja, und was dann passiert, ist eben, ja, einerseits ist die Frage, was führt sie im Schilde? Was will sie? Was ist sie für eine Person? Was hat es mit dieser plötzlichen Heirat auf sich? Ist sie vertrauenswürdig oder nicht? Welches Verhältnis entspinnt sich zwischen ihr und Ambrose? Und letztendlich, ich möchte da sehr wenig zu sagen, ist es so, dass es eine relativ dramatische Entwicklung nimmt. Und der Film überlässt es im Prinzip uns zu entscheiden, wem wir was glauben und wer was im Schilde führt. Was, je nachdem, also es kann natürlich sein, ich habe mit Leuten geredet, die sich quasi relativ früh festgelegt haben, wie sie den Film lesen. Mir ging es eher so, dass ich mehrmals im Film meine Richtung geändert habe und gedacht habe, okay, vielleicht doch alles ganz anders und so. Also ich habe geschwankt. Also letztendlich ist die Frage, diese Frau, My Cousin Rachel, ist sie eben, also wenn man es ganz pauschal runterbrechen, Film eben in so einem, doch relativ klassischen Gothic-Setting, also wie man es durchaus ja auch aus dem Film schon kennt. Mhm. Und die Hauptfigur wird gespielt von Rachel Weisz und die männliche Hauptfigur wird gespielt von Sam Claflin, der ja etwas jünger ist als Rachel Weisz, also ich will jetzt gar nicht sagen, Paar und das, sondern die beiden, die eben hier miteinander in Kontakt kommen, da gibt es ein deutliches Alters- und auch Erfahrungsgefälle, was auch eine Rolle spielt. Und das ist sehr spannend zu verfolgen, wie die miteinander agieren. Ich finde auch einfach, dass Rachel Weisz eine wirklich tolle Schauspielerin ist und von ihr hängt der Film auch ganz zentral ab. Auf jeden Fall. Die trägt ihn lieb auf ihren Schultern.
Und ist.
Ja. Also ich fand das sehr spannend.
Ist das dann so ein Mystery-Thriller oder ist das eher so Romantik und die spielen miteinander? Das ist jetzt.
Ja, also es ist.
Oder beides? Oder?
Es ist beides vielleicht. Das kommt auch ein bisschen darauf an. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man manche Sachen deutet. Also ich weiß, Mystery vielleicht nicht unbedingt, aber Thriller könnte man das lesen. Es wird dann auch etwas. Also es ist schon auch eine Romanze irgendwie, aber es ist auch dramatisch. Irgendwie auch ein bisschen Tragödie vielleicht. Das kommt eben alles sehr stark darauf an. Also eigentlich im Prinzip die Genrezuweisung hängt ein Stück weit davon ab, wie man sich entscheidet, wie man bestimmte Dinge liest.
Okay.
Mich hat es sehr angesprochen. Ja.
Das klingt sehr spannend.
Ja, ich fand es sehr schön. Ich fand auch, der Film ist eben, hat natürlich schon so einen Kostümfilm-Look, den jetzt nicht jeder, also ich meine, gut, wir sind im 19. Jahrhundert, ist jetzt nicht Perücken und so weiter. Mag vielleicht nicht jeder unbedingt. Ich finde, dass er wirklich sehr gut aussieht. Die Darsteller sind sehr gut. Ich finde, dass das sehr effektiv gemacht ist, dieses uns nie wirklich die Antworten geben, die wir brauchen, um zu entscheiden, wo wir stehen. Ja, ich finde, dass das sehr kunstvoll gemacht ist. Der Film ist von Roger Mitchell, der ja auch Regie geführt hat bei Notting Hill und Morning Glory unter anderem. Also eigentlich eher jemand, würde ich behaupten, aus dem, romantischen, großen romantischen Komödienfach. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht das, was hier passiert. Das ist schon sehr viel spannungsgeladenere, vielleicht auch ein bisschen unheimliche oder ein bisschen bedrohliche Geschichte, je nachdem, wie man sie liest. Auf jeden Fall, mich hat das sehr, sehr gut unterhalten und ich mochte ihn wirklich.
Mhm.
Ja, kommt.
Das klingt echt sehr spannend. Also ein Film, den ich mir wahrscheinlich so nicht anschaue, vielleicht jetzt nach deiner Besprechung, aber sonst, wenn ich das so gelesen hätte, wäre ich nie im Leben ins Kino gegangen. Aber eben jetzt so mit ein bisschen mehr Wissen und insbesondere in der Sneak, also hätte mir schon, glaube ich, auch Spaß gemacht.
Ja, genau. Also so würde ich ihn auch einordnen. Ich meine, es ist mit Sicherheit, der sieht zwar schön aus, es ist mit Sicherheit ein Film, den man auch gut auf zu Hause dann im Fernsehen, auf DVD, auf Netflix, was auch immer anschauen kann, wo man nicht zwangsläufig ins Kino gehen muss. Aber ich würde eben einfach sagen, auch wenn man an der Oberfläche erstmal denkt, das ist vielleicht sowas eher so in Anführungszeichen Frauenfilm. Es ist wirklich ein interessanter Film, der einem eine ganze Menge Deutungsspielraum überlässt. Auf eine sehr, sehr spannende Weise. Ja, also ich gebe ihm 8,5 Punkte und ich mochte ihn.
Wow.
Ja.
Okay. Das klingt aber echt nach einem sehr schönen Film. Ja. Du warst ja jetzt zum ersten Mal in der Sneak in den Harmonie-Kinos.
In der Harmonie, ja, genau.
Oder Harmonie, genau. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, aber ich würde dich gerne bitten, dass du noch mal kurz so ein bisschen erzählst, wie das da ist, weil das ist ja jetzt nicht so die klassische Sneak, wo man Glück haben kann und irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine lustige Komödie oder einen Actionfilm oder dann den neuesten Horrorschocker kriegen kann, sondern das Konzept ist schon so ein bisschen anders.
Ja, das stimmt. Ich war ja auf der Suche nach einem neuen OV, einem neuen OV-Sneak und habe dann eben erfahren, dass diese Arthouse-Sneak in der Harmonie auch original mit Untertiteln ist. Und die ist nur alle 2 Wochen. Aber im Gegensatz zu sonstigen Sneaks ist es dort eben so, dass sie nicht einfach nur irgendwas, was sie so im Programm auch mitgeliefert bekommen oder irgendeinen Schrott, der ihnen vor die Füße gefallen ist, dann zeigen, sondern sie sich eben schon überlegen, was sind im Prinzip so die Perlen des Jahres, die sie mal gezeigt haben wollen. Ist ein kleineres Kino, deswegen zum Teil sind es eben auch Filme, die sie sonst gar nicht im Programm haben werden, weil sie dafür einfach nicht den Raum haben, die sie aber trotzdem mal gezeigt haben wollen. Und die zeigen sie dann eben diesem kleinen Publikum. Und ich fand auch, dass es ganz schön gemacht ist. Es ist nicht dieser Moment, wo du wo dann der Film anfängt und du erst erfährst, was es ist, sondern die machen so eine ganz kleine Einführung. Also der hat so ein bisschen was zum Kontext des Films erzählt und was uns so erwartet und so. Und ich fand, dass es sehr gut gemacht ist. Es ist ein bisschen anderes Publikum als sonst Sneak häufig. Also ein bisschen älter. Die meisten Leute, die in dieses Kino gehen, sind eher so in 30ern und älter. Und so ist auch das Sneak-Publikum. Und dadurch merkst du einfach, es ist nicht so diese, nicht so dieses Sneak-Theater, was wir früher ja auch durchaus gemocht haben, sondern eben alles so ein bisschen arthausiger. Aber nicht auf eine jetzt irgendwie unangenehme oder irgendwie aufgesetzte Weise. Und die zeigen eben wirklich, also zum Beispiel jetzt von den diesjährigen Filmen, die für den Oscar für bester Film nominiert waren, haben die praktisch alles gezeigt. Also das war eigentlich alles im Programm dort.
Als schon klar war, dass sie den Oscar bekommen oder weil deren Filmauswahl so auf dem Punkt war?
Ja, weil die Filmauswahl so auf dem Punkt war. Also ich meine, Die haben eben, wann sie ihnen zur Verfügung standen, haben sie eben sozusagen die kommenden Arthouse-Perlen und so weiter, haben sie eben einfach schon gezeigt gehabt. Und dabei kam raus, dass wirklich die meisten Sachen da schon gelaufen sind.
Ja. Das ist halt schon krass, wenn du dir überlegst, dass die im Jahr 26 Sneaks machen können.
Ja.
Und 10-mal, das ist irgendwie, ja, fast die Hälfte, treffen sie einen Oscar-Film.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass man merkt, gut, das ist eben einfach, das ist ein Programmkino und sie treffen speziell nochmal für diese Sneak eben so eine Auswahl, so wo sie sagen, jetzt wollen wir wirklich die Sachen zeigen, die wir für besonders sehenswert in diesem Jahr halten. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz als die Sneaks, die wir sonst so besucht haben. Und ja, also ich denke, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben. Sollten irgendwelche Frankfurter oder im Raum Frankfurt ansässige Sneakport-Hörer sich da anschließen wollen, können sie natürlich gerne von sich hören lassen.
Auch wenn man nicht in Frankfurt wohnt und
mal angereist Frankfurt kommt, ist, gerne, ja.
Ja, machen wir ein betreutes Fernsehen wieder.
Genau.
Nee, wie haben wir das genannt?
Ich weiß nicht mehr, aber betreutes Fernsehen klingt gut.
Nee, das ist aber auch so in einer anderen Sendung. Aber ja, das ist ja auch schön, wenn wir auch mal Kontakt zu Hörern so in echt haben.
Genau.
So mit Feedback. Ja.
Schöne Sache.
Ich habe mir schon den übernächsten Termin direkt notiert.
Genau, also es war jetzt gerade am vergangenen Mittwoch und dann wieder, also quasi in 10 Tagen wäre es wieder. Ja.
Das ist dann für die Hörer, die das irgendwie erst Wochen später hören wie ich.
Ja, ja, genau.
Der 23. August und dann der 6. September und dann der 20. September vermutlich, wenn wir uns nicht irgendwo komplett verrennen.
Ja, aber das kann man natürlich alles auch auf der Website oder auf der Facebook-Seite von der Harmonie, also die wird so geschrieben, wie das Wort eben geschrieben wird, in Frankfurt-Sachsenhausen. Kann man sich das anschauen. Jo.
Ja, ich habe es mir schon notiert, ich komme mit auf jeden Fall.
Sehr gut.
Echt super. Ja, wenn man so in so einem Arthouse-Kino ist, da habe ich immer so den Gedanken, dass da Herren kommen in so Rollkragenpullovern und Jackets und Damen eher alternativ klingt so gemein, aber so mit so einem Schal und so. Und die trinken immer Rotwein. Apropos Rot, okay, es war blöd. Was ist denn die Droge der Wahl heute Abend?
Ist Wasser leider. Ein paar Herren mit Rollkragen.
Da mache ich.
Habe ich hier nicht, leider.
So eine schöne Überleitung. Ja, ich hatte vorhin schon 3 Gläser Droge der Wahl. In Wiesbaden ist das Weinfest unterwegs und bei dem kurzen Anreiseweg kann ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Es läuft schon 2 Tage und ich war noch nicht da. Also jetzt, heute war ich endlich da. Jetzt springe ich noch mal kurz hinter die Bar und guck, was ich so finde. Ich glaube, ich trinke einfach nur ein bisschen Elijah Craig pur. Das finde ich ist eine ganz gute Droge der Wahl. Findest du nicht?
Doch, sehr gut.
Ja. So. Was hast du denn? Du hast erzählt, dass du noch einen Film geschaut hast. Also nein, hast du nicht erzählt. Du hast doch vorher in unserem Sneakpot-Chat, WhatsApp-Gruppen-Dingskirchen geschrieben, ob irgendjemand mitkommt. Aber wir haben uns irgendwie alle Jungs hatten Angst. Denn du bist in den neuen Nolan-Film gegangen und hast dir Dunkirk angeschaut.
Genau.
Wie war denn der? Also war der wirklich so unangenehm, wie ich befürchte? Ich habe ja 2 Besprechungen gelesen. Nach der ersten dachte ich so, das klingt eigentlich ganz cool, das könnte dir Spaß machen. Und nach der zweiten habe ich gedacht so, oh nee, das ist gar nichts für dich.
Okay. Also, ja, Dunkirk, es war das gleich vorweg für mich erstaunlich schwierig, jemanden zu finden, der mit mir ins Kino gehen will, in diesen Film. Und das hat mich wirklich überrascht. Einfach weil ich erwartet hatte, dass jeder neue Nolan auf jeden Fall die Massen ins Kino zieht. Und da ich ja momentan sehr viel mit Filmfans in Großbritannien spreche und dort das natürlich auf jeden Fall auch so ist, ist halt auch eine britische Geschichte, hat mich ein bisschen überrascht, dass mir hier in Deutschland so schwer gefallen ist, jemanden zu finden, der mitgeht. Ja, Dunkirk, Die Geschichte, weiß nicht, wird schon zum Teil doch recht bekannt sein. Wir sind im Mai, Juni 1940, das ist die Zeit, in der eben diese Schlacht bei Dünkirchen stattfand, wie es auf Deutsch heißt. Also wir sind an der französischen Küste und die englischen und die französischen Truppen sind eben so in die Enge getrieben, dass dort an diesem Strand von Dunkirk eben hunderte, tausende Soldaten sind unter Beschuss und eben von der Landseite aus eben ständig unter Druck. Und es steht eben zu befürchten, dass es dort ein riesiges Gemetzel gibt. Und was dann eben gelingt, was damals eben gelungen ist, ist tatsächlich von diesen, weiß nicht, 380.000 oder was auch immer da waren, weiß nicht, 330 oder irgendwie sowas zu evakuieren. Vor allen Dingen auch mit kleinen Booten, die eben dann von Großbritannien rüberkamen, also auch Privatboote und sowas. Und das ist eben so eine, das ist was in der britischen Nationalpsyche eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, dass das eben damals gelungen ist, diese Erfolgsgeschichte, obwohl das ja relativ früh im Krieg noch ist und man eben auch weiß, also das nimmt natürlich im gesamten Kriegsverlauf, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber es hat eben eine unheimliche Symbolkraft gehabt für die Briten. Ja. Und ist deswegen auch was eben immer wieder noch, ja, also was eben immer wieder so in der britischen Selbstdefinition eine Rolle spielt. Und das Interessante, was eben jetzt passiert dadurch, dass Nolan sich so eines Stoffes annimmt. Ich habe ihn auch in dem Interview in dem Mayo Kermode in der Show gehört und da hat er eben gesagt, im Prinzip ist es eine Geschichte, ist eine britische Geschichte, für die man ein amerikanisches Budget braucht, um sie zu erzählen. Und er ist eben in der ungewöhnlichen Lage, dass er genau das hat, also dass er einfach sowas umsetzen kann in der Größenordnung, die seiner Meinung nach es braucht und von der ich auch finde, dass es auf jeden Fall dem Film nutzt. Also es ist ein Kriegsfilm, ganz klar. Was es nicht ist, ist ein Gemetzel im Sinne von Private Ryan oder sowas in der Art. Es wird sogar ausgesprochen wenig oder fast überhaupt kein Blut gezeigt, was aber nicht heißt, dass der Film leicht zu ertragen ist. Im Prinzip ist es so, dass es drei parallel geschaltete Ebenen des Geschehens gibt. Einmal von einem jungen Soldaten ausgehend am Strand. Also wir haben eben wirklich diese vielen Soldaten, die da warten und hoffen, dass sie irgendwie evakuiert werden, was aber nicht wahrscheinlich aussieht. Und von denen sterben natürlich auch viele und so weiter. Das ist die eine Ebene. Dann haben wir Piloten in der Luft, das ist Tom Hardy, der da einer von den beiden die eben im Film eine große Rolle spielt. Und dann haben wir wiederum einen Briten, der auf einem dieser kleinen Boote ist und eben versucht zu helfen. Also es ist ein Privatmann, es ist kein Militär oder sowas, der versucht eben Leute zu retten, wird gespielt von Mark Rylance. Und diese drei Stränge, die folgen einer unterschiedlichen zeitlichen Ordnung. Also die finden nicht im gleichen Zeitraum statt, exakt. Aber sie werden so parallel geschaltet, dass es so erscheint. Also es wird quasi zwischen den unterschiedlichen Ebenen hin und her gewechselt, so dass man zum Teil auch nicht ganz orientiert ist, wo man jetzt zeitlich ist und so. Das Ganze ist unterlegt von einem Score von Hans Zimmer, der wahnsinnig, also der basiert im Prinzip auf so einem wahnsinnig drängenden Uhrticken und einem sich immer weiter in die Höhe schraubenden, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also so, das Gefühl ist wie wenn eine Schraube immer noch weiter angezogen wird und noch weiter und noch weiter. Es zieht sich die ganze Zeit so weiter an. Du hast so ein scharrendes, klirrendes, stampfendes, aber eigentlich nicht harmonisches Klanggebilde, was eben diese Spannung über den ganzen Film hinweg immer erhöht. Also für mich war es so, dass vom ersten Augenblick an es spannend war, aber es dann immer noch weiter die Spannung zugenommen hat. Und ich würde behaupten, dass der Film eigentlich nicht versucht, irgendwie eine physische Geschichte zu erzählen von Krieg, sondern dass er eigentlich eher versucht, einen mentalen Zustand zu beschreiben. Also diese Dunkirk-Experience, da an diesem Strand zu sein oder da in dieser Situation gefangen zu sein, dass er versucht, das mental wiederzugeben, das abzubilden. Und für mich ergibt es auch in diesem Kontext absolut Sinn, einerseits, dass eigentlich nicht viel Blut gezeigt wird, weil es geht nicht um physisches Spektakel, sondern es geht eben um das Beklemmende der Situation. Und dass auch, darüber wurde ja auch geschrieben zum Teil, der Gegner eigentlich vollkommen gesichtslos ist, überhaupt nicht auftaucht. Wir sehen nichts von den Deutschen. Und das Interessante ist, dass die Erzählung auch nie einen Schritt zurückgeht und uns quasi aus der Situation rausnimmt, uns Kontext gibt, uns irgendwie erklärt oder uns einen Blick von oben ermöglicht, damit wir die Dinge einordnen und in Beziehung setzen kann. Das macht der Film überhaupt nicht. Wir sind im Prinzip die ganze Zeit in dieser Dunkirk-Experience auch mit gefangen.
Also und du kannst nur so weit gucken, wie du eben gucken kannst.
Genau.
Irgendwie einen Turm oder eine Kamerafahrt oder Flug oder irgendwas.
Ja, es ist einfach so, dass wir gezwungen werden, genauso wie die Soldaten in der Situation, dieses beklemmende Gefühl auszuhalten, den ganzen Film. Ja. Und das ist eben, ich weiß nicht, darauf kann man vermutlich unterschiedlich reagieren. Ich lese schon, dass in unserem Chat unser Hörer Q sagt, dass es für ihn beeindruckend und sehenswert ist, aber irgendwas fehlt. Und er sagt, ohne viel Herz und Seele. Ehrlich gesagt, ich kann nichts weniger unterschreiben als das. Für mich war das so wahnsinnig beklemmend und bestürzend und absolut überwältigend. Also ich bin wirklich vollkommen überwältigt von diesem Film. Ich werde ihn auch auf jeden Fall noch mal im Kino anschauen. Ich habe unendlich viel über ihn diskutiert, mit Briten vor allen Dingen in den letzten Wochen. Und ich, also meiner Meinung nach, ich glaube im Moment, dass ich es für den besten von Nolan halte bisher.
Oh.
Ja.
Oh, wow. Okay.
Also ich finde einfach, dass einfach das, was er macht ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Literaturwissenschaftlerin bin. Mich interessiert, dass diese Erzählperspektive interessiert mich wahnsinnig. Diese Entscheidung, so, und zwar, es geht hier nicht nur um dieses, ja, was man ja im Film jetzt auch häufiger so hat, dieses Point-of-View-Kamera-Ding und sowas. Das ist jetzt gar nicht so das, was ich damit meine, sondern eher, dass es dem Zuschauer unmöglich gemacht wird, einen Schritt raus aus diesem beklemmenden Gefühl zu gehen und irgendwie einen Überblick zu erlangen oder sowas. Also, dass wir einfach gezwungen sind, mit an diesem Strand zu bleiben oder auf diesen kleinen Booten und da auch nicht rauskommen, also auch mental nicht rauskommen. Und das, finde ich, ist einfach meisterhaft gemacht. Also
es gibt also wirklich keine Erholung auch in dem Film. Du hast ja dann, wenn du in so einer Situation bist, die ganze Zeit Tempo oder zumindest Druck da, auch wenn vielleicht jetzt nicht gerade geschossen wird, aber es ist ja immer gefährlich in jeder,
genau,
zu jeder Sekunde.
Genau.
Und das heißt, da ist keine so, also sonst hast du ja ganz oft bei Filmen so, da passiert dann irgendwie was Spannendes, so eine Actionsequenz und dann fahren irgendwie zwei Leute erstmal Auto oder man hat irgendwie so einen Establishing Shot oder sowas. Das hast du ja dann nicht.
Genau,
bei
das
Film.
Das gibt's nicht.
Sondern du hast die ganze Zeit nur Druck und nur
Ja, du kannst nie wissen, ob die Figur, der du gerade folgst, ob die vielleicht gleich tot ist. Und zwar nicht in so einem Game of Thrones-Ding, so hahaha, häng dein Herz nie an irgendjemanden, der wird bestimmt so. Nolan ist da überhaupt nicht zynisch, darum geht's nicht, dass er dir irgendwie einen besonderen Schlag verpassen will, indem er jemanden abmurkst, an den du gerade dein Herz dein Herz gehängt hast. Darum geht's überhaupt nicht. Aber es ist einfach so, dass dir mit den Soldaten oder mit diesen Personen, denen du da folgst, einfach in jedem Moment klar ist, dass die Situation unfassbar gefährlich ist und dass es jeden Moment schiefgehen kann. Und du siehst eben auch, wie es bei Personen schiefgeht. Oder es ist auch zum Beispiel so, es werden Entscheidungen getroffen. Jemand macht etwas, was vielleicht heldenhaft ist. Aber dann fragst du dich schon wieder, hat das überhaupt Sinn ergeben? Oder war es überhaupt richtig? Oder bringt das überhaupt was? Oder es ist so, es gibt einfach nichts, es gibt einfach kein Schwarz und Weiß, sondern es ist einfach, alle sind in dieser Höllenerfahrung gefangen. Sowas in der Art. Und ich finde auch, dass die Montage der drei Zeitebenen, wie das montiert ist, das ist am Anfang ein bisschen irritierend. Und ich weiß gar nicht, ob ich während des Films schon so ganz zu einem Urteil darüber gekommen bin, wie ich das finde oder ob ich es schon so ganz verstanden hatte. Aber im Nachdenken danach habe ich einfach, also je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat mich auch das überzeugt. Und deswegen will ich den Film unbedingt nochmal auf jeden Fall auch im Kino sehen, um eben beim zweiten Mal von Anfang an zu wissen, wie das zusammenpasst und dann eben darauf zu achten, wie das gemacht ist und so. Ich finde auch, das zeigt sich einfach mal wieder, was ich einfach großartig finde, dass Nolan seinem Publikum was zutraut. Dass es eben nicht, also das, was man ja bei Inception auch schon hatte, dass er nicht davon ausgeht, dass nur weil eine Struktur ein bisschen komplex ist, dass das Publikum dann schon verloren ist oder damit nicht umgehen kann oder sowas, sondern und zwar
bereit ist, sich drauf einzulassen.
Genau, und zwar nicht im Sinne von, ha, bin ich schlau, habt ihr das jetzt eigentlich kapiert, sondern der Film funktioniert auch, ohne dass du schon begriffen hast, wie diese Ebenen zusammenpassen. Aber wenn du dann hinterher drüber nachdenkst, wie sie verbunden sind und was sich daraus ergibt und wie dadurch die einzelnen Ebenen, wie sie Teil eines Ganzen werden. Also meine Argumentation wäre, dass im Prinzip der Film auch nicht nur quasi eine Auswahl, es gibt ja viele Filme, die das machen, die erzählen nicht eine Geschichte, sondern sie erzählen quasi mehrere Geschichten zusammen und die ergeben dann so ein Mosaik oder sowas. Und das ist meiner Meinung nach nicht das, was hier passiert, sondern es werden mehrere Geschichten ergeben eine Gesamterfahrung im Prinzip. Also ergeben ein mentales Gesamtbild, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, wie ich das erkläre, aber es ist einfach, also, Also mich hat das, ich habe dann danach auch drüber nachgedacht, weil das, also so von der Erzähltechnik her habe ich drüber nachgedacht, kenne ich Bücher, die was Ähnliches machen? Kenne ich Filme, die was Ähnliches machen? Also für mich ist es wirklich ein so innovativer, interessanter, wirklich mitnehmender, faszinierender, schrecklicher, toller Film. Und ich bin der Meinung, dass er bleiben wird. Ich bin der Meinung, dass das in Jahrzehnten man den als Referenzpunkt für vieles, was danach kommt, nennen wird. Also der Kuh sagt.
Ich sehe schon, ich muss den auf jeden Fall noch schauen.
Ich bitte darum.
Dass ich mich da gedrückt habe, das geht ja eigentlich nicht.
Also der Kuh bemängelt im Chat, dass er keinen der Namen nennen könnte und dass es keine Charaktere sind, die einem im Kopf bleiben. Meiner Meinung nach ist es genau der Punkt. Es geht hier nicht um Einzelgeschichten. Es geht nicht darum, dass du eine Person irgendwie, dass du erzählt bekommst, wie es der dann ging. Es ist durchaus so, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, quasi bei bestimmten Personen Schwerpunkte gesetzt werden. Es ist nicht vollkommen beliebig, die ganze Zeit irgendwelche Szenen, sondern du folgst bestimmten Personen. Aber meiner Meinung nach nehmen diese einzelnen Charaktere nur einen Platz in der Gesamterfahrung ein, die es zu schildern gilt. Meiner Meinung nach geht es nicht darum, zu erzählen, wie Soldat X, wie es dem in Dunkirk ergangen ist. Sondern meiner Meinung nach geht es darum, zu zeigen, wie die Dunkirk-Erfahrung war insgesamt.
Ja, und eventuell sogar Dunkirk eben nur als Beispiel zu nehmen. Also, weißt du, dass du das, ja, Krieg allgemein wird ja wahrscheinlich ähnlich schrecklich sein.
Ja, auf jeden Fall, wobei natürlich diese Situation quasi an diesem, in diesem, auf diesem Strand eben eingekesselt zu sein und nicht zu wissen, werden wir evakuiert, was geht's weiter oder nicht, das ist natürlich schon eine spezielle Situation. Aber was natürlich absolut stimmt, ist, dass dieses beklemmend oder sowas, das lässt sich natürlich in Situationen übertragen. Ich habe auch ganz interessante Diskussionen mit meinen britischen Filmfreunden gehabt, die sich dafür interessiert haben, wie ich quasi als Deutsche mit diesem Film umgehe. Und ich meine, natürlich, also ich bin sowieso der Meinung, dass das deutsche Kinopublikum das ja nicht nur gewohnt ist, sondern auch da sehr, also meiner Meinung nach ziemlich unproblematisch mit umgeht, Darstellung von Deutschen in Kriegsfilmen, Erster oder Zweiter Weltkrieg oder was auch immer. Ich würde jetzt, ich glaube, ehrlich gesagt, ich, oder zumindest vielleicht kenne ich die falschen Leute, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das an sich schon so ein Problem ist oder sowas. Ich meine, die historische Wirklichkeit ist bekannt und darüber hinaus setzt man sich eben mit jedem einzelnen Film so auseinander, wie es dem einzelnen Film gehört. In diesem Fall ist es so, dadurch, dass die Deutschen eben eigentlich vollkommen abwesend sind, überhaupt nicht auftauchen, nie sichtbar sind oder sowas. Dadurch empfinde ich das so, dass die einzige Projektionsfläche, also die einzigen Figuren, mit denen man sich überhaupt auseinandersetzen kann, sind eben die, die da eingekesselt sind. Und der Pilot am Himmel und so weiter. Aber das heißt, also ich würde dadurch auch sagen, dass der Film, dass die Erfahrung, die man da geschildert bekommt, sehr übertragbar ist. Also, dass du nicht denkst, aha, das waren die Briten und sowas war das für die Briten, sondern du kriegst sehr stark so ein Gefühl, dass das so ein existenzielles Mensch, eine menschliche Erfahrung ist, die, also eine ganz schreckliche menschliche Erfahrung natürlich, aber eben nicht nur sowas, was quasi in so einem Kontext von britischen Nationalpathos gesehen werden muss und so. Am Schluss kommt so ein bisschen so eine, quasi so eine Klammerung, von, aha, und das war es für die Briten und so. Aber selbst das wird meiner Meinung nach noch mal so ein bisschen qualifiziert. Du hast dann noch so das Gefühl, also dadurch, dass eben die Reaktion von mindestens einer Person, die dabei war, gezeigt wird, nur so in der Andeutung, hast du so das Gefühl so, ah, okay, daraus jetzt irgendwie so einen Nationalpathos zu kreieren, für die Leute, die da gerade rauskommen zumindest, funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Oder das ist für sie eigentlich bedeutungslos. Ja, also ich finde, man könnte endlos über den Film reden. Ich habe auch schon endlos mit allen möglichen Leuten über den Film geredet. Ich hatte auch ehrlich gesagt, als ich rauskam aus dem Kino, hatte ich fast das Gefühl, ich muss mich erstmal selbst therapieren oder sowas. Ich war schwer mitgenommen.
Oh, kann ich mir vorstellen. Du hast vorher gesagt, dass du nicht ganz sicher warst, ob du den Film überhaupt wirklich sehen willst, insbesondere ob du allein da reingehen willst. Hast du es hinterher bereut, dass du drin warst?
Auf keinen Fall. Also ich war oder schon
sicher. Ging es dir irgendwie, also weil du eben gesagt hast, therapieren, ging es dir da irgendwie nicht gut oder irgendwas?
Also muss man irgendwas wissen? Ich war auf jeden Fall sicher, dass ich ihn sehen will, aber ich hatte ein bisschen Angst davor, alleine reinzugehen, weil ich ja mit Kriegsfilmen nicht gut bin. Also ich habe da echt Probleme mit. Es ging mir dann so, dass ich einfach hinterher das Gefühl habe, ich muss unbedingt darüber reden. Also ich kann nicht rausgehen und quasi das so mit mir selbst ausmachen, sondern ich brauche einfach jemanden, mit dem ich mich darüber austauschen kann, was ich da gesehen habe und was es bedeutet und wie diese Wirkung erzeugt wurde und sowas. Also der Film hat einfach bei mir angeregt, dass ich unbedingt mit Leuten sprechen musste, die ihn auch gesehen haben und so. Ich fand ihn es sehr, sehr, sehr spannend. Aber er ist nicht, also ich empfand ihn nicht, also dadurch, dass er eben nicht so diesen Gemetzel-Aspekt hat eigentlich, ist es jetzt nicht so, dass du sagen kannst, da wird das und das Schreckliche gezeigt und dagegen muss man sich stehlen oder wegschauen oder sowas. Der Punkt ist, du kannst eigentlich gar nicht wegschauen, weil es eben einfach so, es ist diese Gesamtspannung, die immer noch weiter ansteigt, der du dich eigentlich nicht entziehen kannst. Und das kann, ich weiß natürlich, ich glaube, es kommt schon auf die Einzelpersonen an, wie du darauf reagierst. Aber für mich war es auf jeden Fall so, das war auf jeden Fall irgendwie auch eine Belastung, den anzuschauen, aber nicht auf eine negative Weise. Wenn es Sinn ergibt. Eigentlich nicht, aber.
Nee. ja. Also, eine eindeutige Empfehlung. Möchtest du dem Film auch Punkte geben, oder?
Ich gebe ihm auf jeden Fall 10 Punkte. Wie gesagt, also für mich glaube ich momentan der beste Nolan, und ich bin ein Nolan-Fan, also es ist ja nicht so, als hätte ich frühere irgendwie schlecht gefunden oder so. Ich bin wirklich begeistert und werde ihn auf jeden Fall noch im Kino anschauen. Man sollte ihn auf jeden Fall im Kino anschauen, und zwar möglichst auf der größten Leinwand, die man findet. Also dafür jetzt vielleicht nicht ins kleine Arthouse-Kino gehen.
Wie ist das? Du hast natürlich, oder höchstwahrscheinlich, denke ich, die englische Version geschaut. Wie viel Dialog ist? Also, weißt du, wenn ich wählen kann zwischen, ich nehme ein kleines Kino auf Englisch oder ich nehme ein Riesenkino auf Deutsch?
Ja, dann würde ich das Riesenkino nehmen auf Deutsch. Ich habe ihn auf Englisch angeschaut, in einem ziemlich großen Kino. Wenn einem diese Möglichkeit nicht zur Verfügung steht, ist es für mich auf jeden Fall einer der Filme, wo das zu verschmerzen ist, ihn auf Deutsch anzuschauen. Er ist natürlich nicht besonders dialoglastig. Also ich würde wirklich behaupten, man verliert nicht viel Wesentliches, wenn man den jetzt synchronisiert anschaut. Deswegen, ja. Okay. Also wichtiger ist auf jeden Fall die große Leinwand jetzt erstmal. Der Kuh schreibt gerade, dass das Drehbuch nur 30 Seiten lang war. Boah, diese Frage fasziniert mich wirklich, wie das Drehbuch aussieht. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das beschreibt, was da. Ja, also ich bin sehr beeindruckt von diesem Film. Ja, es würde mich sehr interessieren, wie andere Hörer ihn empfunden haben. Unter den Briten, mit denen ich gesprochen habe, gab es tatsächlich auch ein paar, die gesagt haben, sie fanden ihn langweilig. Was ich erstaunlich finde, aber ja, deswegen.
Gut, es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie abgehärtet du für Kriegsfilme bist.
Ja.
Weißt du, wenn in Actionfilm oder so ein Film nur gut ist für dich, wenn es da richtig auf die Fresse gibt und Verfolgungsjagden und als möglich, dann langweilt dich eventuell so dieser ständige Druck, weil, ja, mein Gott, ja, das ist ja eh der Held, der wird eh nicht sterben, ach, da passiert ja schon nichts.
Ja.
Bumm, tot. Ja, blöd, aber okay. Vielleicht langweilt dich dann sowas. Mhm. Auch. Okay, ich habe schon geguckt, er läuft die Tage noch sogar hier bei uns in Wiesbaden, leider nicht auf Englisch.
Ist okay.
Mal gucken, vielleicht schaffe ich es dann noch ins Kino. Ja, meine Frau wird nicht mitkommen, die geht lieber aufs Weinfest. Was ich auch verstehen kann.
Ja, verstehe ich auch.
Ja.
Aber Dunkirk ist wichtiger, meiner Meinung nach.
Okay.
Ja. Aber mich würde auch interessieren, wenn Hörer irgendwie so gesagt haben, interessiert sie nicht oder den wollen sie nicht sehen oder sowas, dann würde mich auch interessieren, wenn sie sagen, warum das so ist. Weil eben, wie gesagt, ich hätte ursprünglich gedacht, es kommt ein großer neuer Nolan, dann rennen alle ins Kino. Aber irgendwie ist das nicht so.
Für mich wirkte er viel zu negativ. Also ich möchte eigentlich keinen Film sehen, das ist das, was ich jedenfalls gelesen habe. Dass halt einfach nur dauernd irgendwelche Leute auf dem Strand verrecken und man immer nur wartet, bis der Nächste jetzt geht und irgendwie alles ist hoffnungslos, alles scheiße und ja. Also das ist das, was ich jedenfalls aus der Besprechung gelesen habe. Ist natürlich auch manchmal ein bisschen.
Okay. Also so habe ich ihn eigentlich nicht empfunden, muss ich sagen. Aber ich meine, es stimmt natürlich, dass du eben die ganze Zeit Angst hast oder so.
Aber
ja, ich meine, es ist kein Feel-Good-Film, überraschenderweise.
Nee, das nicht. Aber wenn man die ganze Zeit gespannt ist, das finde ich ist leichter auszuhalten, als wenn man jemanden kennenlernt und der geht drauf. Man lernt jemanden kennen, der geht drauf. Man lernt jemanden nicht kennen, der geht auch drauf. Und hier liegen noch Leichen rum und da und eigentlich ist alles scheiße und wie, weißt du, so Ultra-Downer-Movies, da möchte ich einfach, also das macht mich halt von vornherein schon so, möchte ich nicht sehen.
Ja, ich meine, aber prinzipiell ist Dunkirk ja eine Erfolgsgeschichte, ja, muss man sagen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wurden irgendwie einfach, also das wissen wir ja, das ist ja kein Spoiler. Es ist einfach so, dass ganz wahnsinnig viele Leute wurden evakuiert und haben überlebt. Wir wissen natürlich nicht, wenn wir Personen treffen, ob die überleben. Das wissen wir nicht. Ja. Und was wir eben auch nicht, also was ich auch ganz spannend finde, ist, das wurde ja dann sehr viel so verkauft, so schau mal, was wir, die tollen Briten und alle haben zusammen und so. Aber ganz ehrlich gesagt, ich finde, dass das der Film gar nicht unbedingt so macht, weil eben diese Außenperspektive fehlt. Also das ist einfach dieses, was ja auch in der Kriegspropaganda immer gerne gemacht wird, so inszenieren, wir schließen uns zusammen und der Volksgeist und dann bla, wird das Unmögliche möglich und so. Diese Art von Pathos ist ja gar nicht möglich, wenn du so stark beim Einzelnen bist, der einfach versucht, irgendwie zu überleben. Oder so. Ja, also spannend, spannend, spannend für mich. Ich finde ihn toll. Ja, lasst uns wissen, was ihr denkt. Und wenn ihr noch nicht gesehen habt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass ihr es noch versucht, ihn im Kino anzuschauen.
Okay, ich habe ihn auf die Liste geschrieben. Ich kämpfe noch mit mir. Ja. Ja, okay. Ja.
Fair enough. Ja, du hast keine Zeit für Dunkirk, aber du hast Zeit für Bastille Day. Stimmt das?
Bastille Day. Genau, das war sowas ähnliches wie mein allwöchentliches, was ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht habe, Amazon-Sneak oder Netflix-Sneak, ich weiß nicht. Diesmal habe ich mir selber eine Zahl ausgedacht und einfach gezählt und bin da über Bastille Day gestolpert. Und ja, das ist ein französisch-amerikanisch, sogar luxemburgisch habe ich jetzt gelernt, Gemeinschaft produzierter Action-Thriller aus dem vergangenen Jahr, beziehungsweise eigentlich ist der schon 2015 produziert und auch angelaufen oder hätte anlaufen sollen. Es geht dabei um einen fiktiven Terroranschlag in Paris. Wir sehen am Anfang einen so einen Taschendieb, der auch so ein paar coole Tricks drauf hat, sehr, sehr schöne Szenen, so Vorstellungen, das mag ich unbedingt, mag ich sehr gerne. Wenn du am Anfang einen Charakter kennenlernst und dort seine Tricks und seine Fähigkeiten einmal so normal kennenlernst, finde ich super, haben sie hier auch sehr schön eingesetzt. In der zweiten Szene klaut er dann einen Rucksack oder eine Handtasche einer Frau, in der sich eine Bombe befindet. Das wissen wir, das weiß er aber nicht. Und dann schaut er diesen Rucksack durch und ist nur ein Teddybär drin oder keine Ahnung irgendwas, interessiert ihn nicht, stellt ihn weg und dann geht er irgendwie ein Stückchen weg und dann in dem Moment explodiert diese Bombe. Aber eben nicht an dem Ort, wo die Frau ihn hätte hinbringen sollen, sondern an die Stelle, wo er den einfach so hat liegen lassen. Und jetzt ist er natürlich der Attentäter, vermeintliche Attentäter und wird gesucht. Gleichzeitig sehen wir einen oder lernen wir einen CIA-Agenten kennen, der von Idris Elba gespielt wird, der eben jetzt neu nach Paris kommt und so ein bisschen untergrundmäßig, jetzt wollte ich Underground sagen, untergrundmäßig da unterwegs ist und der spürt ihn auf und befragt ihn, wie so CIA-Agenten manchmal befragen können und unser Taschendieb zeigt ihm so ein bisschen, was er kann und dann jedenfalls tun sie sich nach einer Zeit zusammen, um eben diesen Terroranschlag und auch die dahinterliegende Verschwörung aufzudecken. Es ist so ein Film, der so ein bisschen zwischen Action, Thriller und an manchen Stellen wirkt er fast so wie so eine Art Buddy-Movie, weil die Chemie zwischen den beiden Darstellern, zwischen diesem Taschendieb auf der einen und dem CIA-Agenten, der ja auch nicht so richtig in der CIA mit drin, also weißt du, so diese gefallenen Agenten, die eben schon an der einen oder anderen Stelle ein paar Schwierigkeiten gemacht haben oder machten. Die versuchen eben zusammen rauszufinden, wie oder was passiert ist und wie man Größeres und Schlimmeres verhindern kann. Ich fand den Film ziemlich gut. Er hat ein sehr schönes Paris-Bild gezeigt, ohne dieses Ordinäre, einem diese Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, ins Gesicht zu halten. Natürlich taucht auch das eine oder andere Bild von Sacré-Cœur oder dem Eiffelturm oder auch dem Arc de Triomphe mal auf. Aber es sind halt auch so diese, wenn man mal in Paris war, das, also ich finde, die Stadt hat an manchen Stellen so ein bisschen dreckigen, ein bisschen runtergekommenen Charme. Und das, finde ich, haben sie sehr, sehr gut eingefangen, sehr gut wiedergegeben. Das mochte ich sehr gerne. Ich mochte auch die Art, wie die beiden miteinander umgehen und wie sich der Film da entwickelt. Und war dann auch, obwohl ich so eine Art, also keine richtige Zusammenfassung, aber so die Richtung gelesen habe, wo ein bisschen mehr drin stand, als was ich jetzt erzählt habe, war ich doch recht überrascht von der Wendung, den der Film dann noch macht. Das hat mir echt gut gefallen. Also das ist so die Art von Film, so ein bisschen Geheimagent, ein bisschen Action, das mag ich ja eh ganz gerne. Und so Trickdiebe, die so fingerfertig, finde ich auch immer super. Also das fand ich toll. Beim Rauskommen hat der Film halt irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Der ist ja, hätte im Februar oder März 2016 in die Kinos kommen sollen, aber nach den Anschlägen auf Bataclan und in Paris generell im November haben sie eben den Start für Europa und so nach hinten verschoben. In Frankreich sollte der Film dann am Vorabend des 14. Juli, passt ja dann irgendwie, also Bastille Day, ins Kino gehen. Und leider gab es dann eben am 14. Juli 2016 den Anschlag in Nizza mit dem, das war ein LKW oder sogar. Und da ist er halt dann sofort wieder aus dem Verkehr gezogen worden. Das heißt, der hatte irgendwie einen ziemlich, auch generell in Europa, nicht so guten, weil es halt einfach zeitlich extrem unpassend war, solche Filme zu so einer Zeit, die halt dann doch irgendwie zumindest gefühlt eine Nähe haben, auch wenn es thematisch dann irgendwie sich anders auslässt, zu so Anschlägen zu machen. Aber ja, wenn man jetzt sich davon nicht abschrecken lässt, kann man da einen sehr schönen Action-Thriller sehen mit sehr schönen choreografierten Szenen und einem schönen Paris-Bild. Also das mochte ich sehr. Ja, Bastille Day. Ich würde so 7 Punkte geben oder so.
Boah, das war jetzt echt mehr, als ich erwartet hatte, nach dem, was ich bisher über den Film gehört habe. Obwohl ich Idris Elba auf jeden Fall sehr cool finde, aber na gut.
Ja.
Mal sehen. Vielleicht doch irgendwann.
Vielleicht doch. Ich glaube, er kommt auf Amazon Prime.
Okay.
Ja. Du warst ja die letzten Wochen nicht da. Also ja. Hier, jedenfalls hier im Sneakpot. Ich habe Gerüchte gehört, du warst im Urlaub. Wo warst du denn?
Ja, also nicht wochenlang. Ja, erstmal war ich ziemlich uni-eingebunden und so, aber jetzt war ich eine Woche am schönen Staffelsee, wo ich ja, wie ich letzte Woche errechnet habe, vor 29 Jahren zum ersten Mal war, als mein kleiner Bruder 2 Jahre alt war. Und jetzt, wo meine eigene Tochter 2 Jahre alt ist, waren wir mal wieder dort. Ah. Wobei die letzten 2 Mal, die ich dort war, war das Wetter ganz, ganz mies. Und dann hat der Marc irgendwann gesagt, also wenn es mal so ist, dann fahren wir nicht mehr hin. Ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass die Lydia es jetzt einfach so toll findet, dass wir dann auf jeden Fall trotzdem wieder hinfahren. Aber das Wetter war jetzt auch gar nicht so schlecht. Also man muss ja schon sagen, da so am Alpenrand regnet es halt schon was mehr. Deswegen ist dort auch so schön grün.
Ach, hier hat es auch ordentlich geregnet in den letzten Tagen.
Ja, also es war eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Wir sind richtig schön ein bisschen gewandert, beziehungsweise haben das Kind die Berge hochgetragen. Und,
boah, aber wandern mit Kind ist so anstrengend, oder?
Ja, ein bisschen schon. Im See geschwommen, Kühe. Wir haben ja, wohnen ja da immer auf so einem Bauernhof. Lydia hat sich mit den Kühen vergnügt, war schwer begeistert von Katz.
Hast du keine Angst vor so großen Riesenkühen?
Nee, war nicht so schlimm. Also wir haben sogar auf einer Wanderung mussten wir richtig fies durch eine Jungbullenherde durch. Und da war ich noch, da hätte meine Mutter mit Sicherheit, wusste ich aus früheren Zeiten, hätte meine Mutter sicher doch einige Schwierigkeiten mitgehabt, aber wir haben das mit Kind und Gepäck und alles ganz gut geschafft und die Lydia war eigentlich vollkommen unbeeindruckt, also nicht sehr ängstlich. Allerdings war sie wohl, also mehr Angst hat sie wohl vor dem Traktor jetzt, weil sie jetzt im Nachhinein erzählt, dass sie Angst hat, dass der Traktor sie auffrisst, der große oder sowas.
Was?
Ja, irgendwie.
Ja. Wieso soll
beschäftigt sie das? Ich meine, wenn du ein Kind aus der Stadt bist, dann kann so ein großer Traktor auch sehr beeindruckend sein. Ja, also war sehr schön. Staffelsee, immer eine Reise wert. Auch für Leute, die sich für Kunst interessieren, weil ja dort die Maler vom Blauen Reiter tätig waren und es deswegen auch ein paar sehr schöne Museen gibt. Und,
der Blaue Reiter.
Ja, Franz Marc. Gabriel, ja, da Kandinsky und so weiter, ja.
Meine Eltern immer von.
Ja, also es gibt eben wirklich da ein paar ganz tolle Museen und am Staffelsee selbst hat ja Gabriele Münter mit Kandinsky gelebt und also sie hat dann auch, nachdem er sie verlassen hat, noch bis sie alt war, gelebt und dort gibt es eben ihr Haus zu besichtigen, was auch ein sehr, sehr schönes Haus ist und im Schlossmuseum in Murnau kann man sich auch wirklich eine tolle Auswahl von Bildern eben von diesen Künstlern anschauen. Das ist wirklich, also da gibt's eben auch ein bisschen was zu sehen. Dann gibt's ein paar schöne Schlösser natürlich im nicht so fernen Umland, die Schlösser von unserem verrückten König Ludwig. Und dann gibt's eben in der kleinen Oberammergau treten sich die Japaner gegenseitig auf die Füße, wenn man da Lust drauf hat und die Holzschnitzerei sich anschauen, kann man das auch machen. Also es gibt wirklich richtig was zu sehen und es neben schon schöne Berge auch im Umland und gleichzeitig ist es eben um den Staffelsee und so ist eine wunderschön hügelige, grüne Moorlandschaft mit eben mehreren sehr schönen Seen und so. Also es ist wirklich mein Lieblingsurlaubsort. Nirgendwo erhole ich mich so gut wie am Staffelsee. Deswegen.
Okay.
Ja.
Ja, cool. Wir waren ja vor 2 Jahren in am Forgensee.
Ah ja.
Das ist ja auch nicht so weit.
Genau, da waren wir, als die Lydia ein halbes Jahr war, haben wir uns mal gegen den Staffelsee entschieden, weil eben um den Staffelsee es doch eben mindestens immer hügelig, bis dann auch leicht relativ bergig wird. Und wir Angst hatten, dass wir da auch gerade im Moor und so mit dem Kinderwagen nicht so gut zurechtkommen. Und deswegen sind wir dann einmal nach Schwangau gefahren, um schön weitläufig spazieren gehen zu können mit schönem Bergpanorama. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Auch schön dort.
Habt ihr direkt am See gewohnt, also mit so fast Zugang zum See? Oder musste man da immer so ein Stückchen noch fahren oder so?
Nee, fahren nicht. So, weiß nicht, 5 Minuten laufen oder so.
Okay.
Ja.
Und der war ist auch warm genug, dass man drin schwimmen kann, oder?
Ja, also du meinst jetzt der Staffelsee oder der Staffelsee?
Im Forgensee bin ich schon geschwommen.
Ja, ja. Also nee, am Staffelsee wohnen wir ein bisschen weit entfernt. Da wohnen wir nicht schon so ein bisschen den Berg hoch, dann quasi mit Blick aufs blaue Land, wie das ja genannt wird dort. Der See ist nicht kalt, wenn es das Wetter hergibt. Also eigentlich hatte er jetzt eine sehr angenehme Temperatur. Vor 3 Jahren, als wir mal dort waren und es die ganze Zeit nur geregnet hatte, war er barbarisch kalt. Aber er ist nicht sehr tief. Und deswegen, wenn das Wetter einigermaßen ist, dann heizt er sich eigentlich ganz gut auf. Aber er hat so ein schönes, dunkles Wasser, weil das ja Moorlandschaft ist dort. Finde ich immer toll, wenn man da schwimmt und um einen rum ist es so dunkel. Herrlich. Wunderbar.
Oh, ich weiß nicht, ob das
klingt jetzt nicht
finde.
So einladend.
Nee. Irgendwie, ach, weiß nicht. Ich fand das am Forgensee schon schön, dass der so, der ist ja ganz leuchtend hellblau.
Ja.
So, das ist ja so ein Stausee.
Ja.
Der ist so irgendwie im wie hieß das, im Ende vom Winter ist er immer halb leer, weil sie ihn immer ablassen, damit dann die Schneeschmelze wieder reinlaufen kann.
Ja.
Ja.
Also wer gerne einen barbarisch kalten See möchte, dem würde ich den Kochelsee empfehlen.
Okay.
Da kann man wirklich nur schwimmen gehen, wenn man, weiß nicht, geisteskrank ist oder ein, ja, wir sind da mal schwimmen gegangen, da hatten mein kleiner Bruder Johannes und der Marc einen fürchterlichen Kater. Ich glaube, da war es ganz angemessen. Aber ansonsten ist es wirklich furchtbar.
Okay. Ja, mit Neopren geht es dann wahrscheinlich. Aber
ja, das geht natürlich.
Ja. Nee, Foggensee gegen. Aber ja, Staffelsee. Okay. Also Urlaub in Bayern am genau. Staffelsee.
Staffelsee.
Sehr schön.
Ja.
Jetzt, ich merke es gerade auf mich zukommen. Ich habe nicht dran gedacht. Jetzt kommt dieser Moment, wo wir uns verabschieden müssen.
Ah, Mist, und der Bob ist nicht da.
Und der Bob ist nicht da. Oh Mann.
Okay, wir schaffen das.
Der muss nächste Woche auf jeden Fall erzählen, warum er nicht da war. Es klingt in unserer WhatsApp-Chat-Gruppe spektakulär, als hätte er was zu erzählen.
Ja, ich habe es noch gar nicht gelesen, weil die Erzählung war so lang, dass ich dachte, das schaffe ich jetzt nicht mehr vor der Aufnahme. Deswegen, ich weiß nicht so genau, was da passiert ist, aber irgendwas ganz Dramatisches.
Ja, ich sehe nur, dass Christoph und er über die Größe von Straußeneiern diskutieren.
Oh.
Und das im Zusammenhang mit dem Fuß vom Robert. Also es wird spektakulär. Ich glaube, es wird blutig und es wird
all das, was Dunkirk nicht ist. Ja.
Gut. Ja.
Das hört ihr dann alles nächste Woche und uns auch wieder wahrscheinlich. Ich bin jetzt nämlich wieder an Bord.
Hervorragend.
Gut, dann nächste Woche die 502 und euch eine schöne Woche.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.